Linkes Gerede. Linkes Gerede.
Linkes Gerede.
Der Podcast. Linkes Gerede.
Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich bin wie immer euer Benjamin und mir gegenüber sitzt
Holger, Holarius. Und in eigentlich sind wir das nicht selber, sondern wir lassen einfach ChatGPT für uns reden. Der hat unsere Stimmen aufgenommen und macht jetzt den ganzen Podcast alleine. Das ist okay, oder?
Ach, fang jetzt nicht auch noch so an. Hast du diese 1000 YouTube-Videos gesehen, wo alle die ersten 3 Minuten von KI geschrieben?
Ja, natürlich.
So, und das Schlimme ist, man hat den Unterschied ja gar nicht, ich habe den Unterschied gar nicht bemerkt. Dachte mir, wieso ist doch alles wie immer?
Ja.
Wie durchschnittlich die eigentliche oder die YouTube-Qualität bei den meisten Kanälen jetzt schon ist, dass man die gar nicht mehr von ChatGPT unterscheiden kann, ist ja erschreckend.
Genau. Und das, was ich gerade gesagt habe, das hätte ChatGPT so nicht geschrieben und das ist auch ganz gut so. Wir sind schon im Thema, aber du wolltest noch vorher ein bisschen Hausmeistereien.
Genau. Erstmal. Ich habe es leider in der letzten Folge vergessen, aber wir haben jetzt wieder eine E-Mail-Adresse, unter der wir erreichbar sind. Und die E-Mail-Adresse lautet liege@bierski.de. Ich buchstabiere es nochmal kurz. liege@bierski.de. Bierski. BIERSKY.de.
Bier und dann SKY.
Bierhimmel, ja.
Biersky, genau.
Die Mails erreichen uns dann beide direkt, die werden weitergeleitet an uns beide. Holger kriegt sie, ich kriege sie. Wir freuen uns immer über Rückmeldung. Wir werden auch...
Und kriegen dann immer den Schock, wenn
wir mal die ersten 1000 Nachrichten, die uns erreichen, die lesen wir vor. Das war kein Thema.
Genau. Hey, traut euch ruhig mal. Wir finden es toll, wenn wir wirklich gehört werden und nicht nur irgendwelche Zahlen in irgendwelchen Statistiken auftauchen.
Das stimmt. Das stimmt.
Wer möchte schon in der Zahl in einer Statistik sein? Sei doch ehrlich.
Wir hatten ja jetzt immer so ein bisschen Vorgeplänkel gemacht und ich habe noch eine Frage mir zurückgehalten,
oh je,
die ich dir beim letzten Podcast gar nicht gestellt habe. Du hast eine neue Brille. Kannst du mich sehen? Ist das schon die neue
Brille? Das ist noch nicht die neue Brille. Es tut mir leid.
Nein. Heißt, du siehst noch gar nichts.
Ich sehe, ich bin immer noch blind.
Mein Skywalker-Roboterarm siehst du noch gar nicht.
Nein, ja, ich bin offiziell alt. Ich habe mir eine Gleitsichtbrille bestellt. Das ist tragisch.
Musstest du auch, als die den Sehtest mit dir gemacht haben und alles eingestellt hatten, konnte ich, als ich mir diese Brille neu geholt habe, durfte ich nochmal so aus dem Fenster gucken. Ich dachte so, ey, ich sehe zum ersten Mal, dass ich in Gummersbach bin. Sonst war alles so ein verschwommener Schleier. Ich hätte sonst wo sein können.
Ja, also... ich habe ja meine erste Brille schon sehr früh bekommen, also mit 10, 11 Jahren. Und ich bin extrem kurzsichtig. Das heißt, ich habe damals schon mit minus 3,5 Dioptrien angefangen.
Oh.
Heute bin ich bei minus 7 oder minus 8 oder irgendwie sowas, aber das ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall, das war interessant. Dann, es war wirklich dieser Effekt, Bäume haben Äste, seit wann?
Ja.
Ja, weil ich hatte noch nie so richtig gesehen, dass da, weißt du, so die, damals, als es noch Fichten gab, heute sind die alle tot, aber damals, als es noch Fichten gab, da hast du ja die ganzen Spitzen dann gehabt. Das war für mich immer nur so ein dunkler Rand gewesen. Jetzt habe ich auch die einzelnen Spitzen. Das war cool. Das war echt cool. Ja, und so wird es mir in ein paar Tagen wieder gehen und dann werde ich auch wieder lesen können. Also nicht, dass ich nicht lesen könnte, aber es müssen momentan alle Dinge stimmen, damit ich lesen kann. Ja. Es muss das Licht hell genug sein, die Schrift muss groß genug sein, sowas halt. Ja. Und ich habe gewisse Hoffnung, dass ich wieder einfach mir so ein Buch nehmen kann, einfach lesen kann, ohne dass ich darüber nachdenken muss.
Ich drücke dir beide Daumen.
Ja, merci.
Ja, wie sind wir überhaupt zu unserem heutigen Thema gekommen? Das ist relativ einfach. Du hattest einen Blogartikel geschrieben.
Ja, wahrscheinlich.
Du hast einen Blogartikel geschrieben zum Thema KI.
Und ihn nicht schreiben lassen,
genau. Und als du den Blogartikel veröffentlicht hast, habe ich natürlich direkt, als ich per Twitter die Nachricht
bekommen habe... Hast du sofort gemeckert?
Da habe ich es erstmal gelesen. und dachte mir, ja, Holger, mindestens an zwei Stellen ist die Zukunft schon ein bisschen weiter, als du es beschrieben hast.
Das kann gut sein, dass
Und darüber werden
ich
wir
bin
heute ein
nicht so
bisschen.
sehr im. Ich bin, also, ich habe auch ein bisschen mit ChatGPT 3 herumgespielt. Und ich finde das auch sehr spannend. Und ich glaube nicht, dass ich auch nur halbwegs ermessen kann, was alles geht. Und ich habe meinen Artikel nur darüber geschrieben, wie sich das auf Literatur und Film auswirken wird. Ich habe gesagt, okay, ChatGPT wird deutlich schneller durchschnittliche Sachen schreiben können, als normale Menschen das tun können. Ja? Das heißt, die klassische Tatortfolge. Ja, das ist vielleicht ein bisschen böse, aber zumindest die klassische Folge von einer Telenovela oder von einer Krankenhausserie oder solche Sachen. Ja, der übliche Vorabendkrimi. Die Großstadtrevier oder wie das alles heißt, Mord im Norden oder ich habe Morden im Norden, ich habe keine Ahnung. Ich hasse diesen ganzen Scheiß. Das wird, also gerade dieser sehr mainstreaming Sachen, da wird man in Zukunft nicht mehr wirklich Menschen dafür brauchen. Weil ChatGPT einfach das schneller schreiben wird. Der wird das einfach raushauen, während du dir schon irgendwie dann ein paar Stunden, Wochen und Monate um die Ohren hauen musst, um das selber zu schreiben. So.
Ich glaube, es ist wichtig, das merke ich gerade, wenn du darüber sprichst, dass wir einen kurzen Disclaimer noch einwerfen. Und zwar, wir werden wahrscheinlich nicht dazu kommen, ChatGPT vom Sprachmodell GPT wirklich trennen, sondern wir werden immer von ChatGPT sprechen,
Ja,
obwohl
oder
wir eigentlich das Sprachmodell meinen und andersherum vielleicht auch mal.
ja.
So dass ich hoffe, ihr euch das immer aus dem Kontext herauslesen könnt.
Du kannst doch gleich mal die Unterschiede mal erklären. Auf jeden Fall, ich wollte nur kurz meinen Blogartikel ausführen. Ich glaube, das wird sich, es wird dahin gehen, dass viele Leute im sehr mittelmäßigen Bereich weniger zu tun haben werden. Es wird weniger Leute geben, die für journalistische Texte unterwegs sein werden. Also man wird einfach den sogenannten AIs sagen können, schreibt diese Agenturmeldung mal eben um für unsere, für unsere Zwecke. Und dann brauchst du den Redakteur in der Tageszeitung nicht mehr, der das normalerweise macht. Oder die und die Polizeimeldung oder solche Sachen. Ja? Das sind Dinge, die in Redaktionen auch durchaus sehr routiniert gemacht werden. Ja? Das habe ich selber in der Redaktion gemacht. Da sind mir irgendwie fünf Polizeimeldungen in die Hand gedrückt worden. Zwei davon waren angestrichen. Holger schreibt da mal zwei Meldungen raus. Dann schreibst du eine Meldung von, weiß ich nicht, 10 Zeilen oder so. Das schreibst du als jemand, der gewohnt ist zu schreiben. Und man ist das in einer Redaktion üblicherweise, schreibst du sowas auch in 10 Minuten. Ja? Aber du kannst heute dann sagen, okay, dafür muss ich niemanden mehr bezahlen. Sondern ich gebe das einfach ChatGPT und sage, schreibe das in dem Stil um und dann hast du die Polizeimeldung vernünftig in der Zeitung stehen. Und dann musst du vielleicht auch einmal 5 Minuten drüber gucken und das ist immer noch schneller, als wenn das jemand schreibt. Und dann musst du einen weniger dafür bezahlen.
Das ist ja heute durchaus schon Realität. Also gerade die ersten Seiten, wo du gerade sagtest, Polizeimeldung ist mir auch hier aus dem Oberbergischen Kreis mehrfach vor die Linse gekommen, dass es zwei Seiten, glaube ich, mittlerweile gibt, die Namen fallen mir jetzt nicht ein, die Polizeimeldung automatisiert zusammenfassen und daraus so eine Geschichte machen lassen. Und dann aber zum Beispiel auch im Bereich der Sportnachrichten, dass Fußballspiele ausgewertet werden, automatisiert, dass dann auf den Sportseiten oder halt für ja, Tagesschau, sage ich jetzt mal, wo ich mir da nicht sicher bin, ob die Tagesschau das einkauft, aber für solche Seiten dann automatisiert zusammengefasst wird. Und ja, wo du sagst, bei den Filmen zum Beispiel, heute zum Beispiel bei Netflix läuft es so, dass du dein Skript für deine Serie, dein Film einreichst. Und das ist sollte natürlich von Menschenhand geschrieben sein. Aber Netflix selber lässt eine eigene Bewertungssoftware drüber laufen lassen. Und das ist nämlich auch so eine künstliche Intelligenz. Und die guckt dann nach verschiedenen Begriffen und Themen, die angesprochen werden. Wir kennen das so von Amazon zum Beispiel, wo gesagt wurde, ja, jetzt muss alles mit verschiedenen Charakteren besetzt werden, dass du einen Transcharakter dabei hast, dass
Meinst du
du,
diversity-mäßig?
genau, dass du Diversity mit drin hast. Und dann schlägt das Ding sogar Verbesserungsvorschläge vor für das Skript, für das Drehbuch, dass du dann auch die Themen, wo Netflix glaubt, was sich am besten klickt, mit eingearbeitet hast. Und das ist ja etwas, was wir oder ich seit 2, 3 Jahren mitkriege, was Netflix vorgeworfen wird, dass nur noch so ein Einheitsbrei produziert wird. Das klickt sich zwar alles mehr oder weniger gut für Netflix, hat aber wenig Höhen, wo wir als Zuschauer sagen, boah, super, sowas habe ich ja noch nie gesehen.
Genau.
So, und da in dem Bereich war dein Text ja, hinkte so ein bisschen hinterher, weil Netflix das halt schon seit ein paar Jahren macht.
Ja, ich glaube halt, dass das noch alles noch viel weitergehen wird.
Ja, natürlich, klar.
Das wird, das habe ich ja da auch geschrieben, das wird in Zukunft mit Deepfake und ähnlichen Geschichten, dann wirst du einfach nicht mehr sagen, ich gucke mir heute Abend den Tatort an, sondern ich sage einfach, ich will den Kommissar und die Kommissarin und die sollen zusammen da und dort einen Fall lösen. Und dann sehe ich das. Und das eventuell auch mit einem Schimanski oder so, der ja nun schon ein paar Jahre tot ist, weil man es einfach mal machen kann. Weil man es einfach per Deepfake und geschrieben von einer KI oder was man immer KI nennt, weil man es einfach machen kann. Das ist natürlich dann auch Durchschnittskost, aber Gott, wie viel Durchschnittskost wird denn gesehen?
Das meiste. Und du betrachtest jetzt so den Tatort. Und der Tatort ist natürlich richtig teuer auch zu produzieren. Und deswegen wird es auch da stattfinden, um einfach Kosten zu sparen. Aber wir werden in der Fernsehlandschaft, sage ich jetzt mal, so einen Wandel sehen wie bei YouTube. So eine Aufspreizung der Kultur. Also einfach ganz viele Teilnehmer, ganz viel Klamotten. Nur dass du das halt selber dir zusammenklicken kannst, ganz einfach vom Handy aus. Und dann hört das nicht beim Tatort auf, sondern fängt an, selbst bei den Schrottsendungen, ich sage jetzt mal Too Hot to Handle, dann sagst du einfach, ich möchte gern hier 12 geile Körper auf einer Insel sehen, die sich gegenseitig an vor den Karren pinkeln. Und dann spuckt er das einfach nur in Softporno aus und fertig.
Ja, also da sehe ich sowieso, das ist ja, das ist ja allgemein so. Die ersten Sachen, wo neue Techniken eingesetzt werden, sind immer beim Horror und bei Pornos.
Aber das wird
Weil das
ganz.
immer am preiswertesten gedreht wird.
Das wird aber ganz normal sein. Der Uwe wird von der Schicht nach Hause kommen, sich auf die Couch schmeißen, auf dem Handy sich so 5, 6 Punkte zusammenklicken und dann sieht er im Fernsehen von der KI erstellt sein Too Hot to Handle
Ja,
Körperkult.
ja, ja, ja,
Scheiß.
ja. Ja. Ja, sowas wird es geben. Und wo bleibt dann die menschliche Kunst sozusagen?
Ja, da hattest du ja in deinem Artikel auch zwei,
Und
drei
da
Absätze zu.
habe ich dann gesagt, ja, ganz einfach. Man wird die Avantgarde, man wird die seltsamen Sachen tun, man wird die außergewöhnlichen Sachen machen. Man wird die Sachen machen, auf die eine KI nicht kommt. Weil eine KI ist nicht kreativ. Eine KI liefert dir im Prinzip doch nur das, was du erwartest. Aber du möchtest ja überrascht werden. So. Ich habe eine Menge mit KI-Bildern gearbeitet, gespielt, Stable und solchen Sachen. Ja. Und ja, das ist alles optisch nett. Das ist alles hübsch. Und oft auch sehr stimmungsvoll. Aber eben auch nicht mehr. Am Anfang hatte man noch, am Anfang waren noch Dinge, ja, ich sag mal, als die KIs das noch nicht so gut konnten, haben sie Dinge geliefert, wo man manchmal überrascht wurde. Weil einfach Dinge nicht zusammenpassten und ähnliche Sachen. Inzwischen werden die Bilder immer schöner, immer genauer, fotorealistisch teilweise, wenn man das haben möchte. Und es wird aber auch, finde ich, uninteressanter.
Es ähnelt sich, also die Bilder, die Midjourney jetzt ausspuckt, die ähneln sich auch immer mehr. Also der Inhalt, ja, den man sehen kann, ist zwar immer wieder anders, entspricht genau den Schlüsselwörtern, die die Benutzer eingeben, aber das ist alles irgendwie gleichmäßig poliert.
Ja, ja, ja. Natürlich wirst du, es wird immer schwieriger zu erkennen, was ist echt und was ist nicht echt. Ich weiß nicht, ob du dieses lustige Bild vom Papst gesehen hast in der weißen,
ja, in der Daunenjacke, ja.
In der weißen Daunenjacke.
Ja, ja, ja.
Was irgendwie, es war cool.
Ja.
Es war cool und es sah nicht unrealistisch aus. Nichts daran sah wirklich unrealistisch aus. Und ich habe auch so nach 3 Tagen irgendwie, ja, hat doch jeder gesehen, dass das AI war. Ich so, ach so. Oh, ich hätte aber auch nicht darüber nachgedacht. Ja?
Ja,
weil du siehst so ein Bild und denkst dir, oh, das war ein cooles Foto, cooler Papst, ja, okay. Und dir geht gar nicht auf, ach Moment, ich muss ja darüber nachdenken, ob das ein echtes Bild ist oder nicht.
Mhm.
Da denkt man normalerweise nicht drüber nach, weil das ist ja ein Foto, siehst du, ne?
Ja, ja, aber das ist ein Problem, dazu werden wir gleich kommen. Eigentlich sollte man immer drüber nachdenken, schon immer.
Ja, auf der einen Seite natürlich, du hast schon bei normaler, echter Fotografie mit Retuschierkunst und so weiter eine Menge machen können. Ich habe noch selber in der Dunkelkammer Fotos entwickelt. Ich weiß, dass man da alles Lustiges machen kann. Trotzdem denkt man ja, also, ne, es ist ja dieses, man guckt mal eben auf Twitter durch, oh, das ist ein hübsches Bild, oh, geht weiter. Hätte ich mich ernsthaft mit dem Foto beschäftigt, wäre das was anderes gewesen. Habe ich aber nicht. So. Und deswegen so nach 2 Tagen so, oh, ach so, ach ja, ja, klar. Nö, wenn du es so sagst, glaube ich sofort, dass das AI ist. Klar. Ja, aber du wolltest mal eben erzählen, was gibt es denn eigentlich alles?
Also,
du bist der technische Fachmann.
Genau, meistens sprechen wir ja über die KI GPT. Das ist das Sprachmodell, was dahinter liegt, hinter ChatGPT. Und ChatGPT ist nun ein Dienst, das Sprachmodell GPT nutzt. So, und die Sprachmodelle, die lernen von Texten, die so im Internet sind. Und man gibt denen immer so Schlüsselwörter mit, auf die die achten sollen. Und bei GPT sind es schon ein paar Millionen, Milliarden, Milliarden, ein, zwei Milliarden Schlüsselwörter, und das Modell in verschiedenen Ebenen ordnet die an und gibt denen irgendwie einen Sinnzusammenhang. So, und wenn wir den jetzt mit dem Sprachmodell kommunizieren, dann versteht das Modell nicht wirklich, was wir da schreiben, auch wenn wir das Gefühl haben, sondern sucht intern in seiner Datenbank nach dem, das errät die größten Zusammenhänge und spuckt dann darauf was aus. Wir merken schnell, dass nur geraten wird, wenn wir mit Mathematik kommen. Weil rechnen kann das nicht wirklich, sondern sucht nur, was wäre denn die wahrscheinlichste Antwort auf 2 plus 2. Dann kommt 4 raus. Aber wenn wir bei komplexeren mathematischen Problemen sind, dann merkt man die Schwächen des Internets an sich auch in dem Sprachmodell. Das Problem ist, das Internet funktioniert besonders dann gut, wenn man Fragen hat. Und man stellt nicht die Frage ins Netz, sondern die falsche Antwort. Und dann gibt es 1000 Hater, die drunter schreiben, bist du ein Blödmann, hier ist die richtige Antwort. Und wir sehen allzu oft als Rückgabe von dem Sprachmodell das Erste, wo das Internet sehr gut funktioniert, nämlich die falsche Antwort ins Netz zu setzen und auf die Hater zu hoffen. Weil das einfach errät, was könnte das Nächste sein. Und man erweitert die Sprachmodelle, indem man immer mehr Schlüsselwörter dem Sprachmodell zuführt. die das Sprachmodell dann zueinander in Beziehung setzt. Und deswegen kommt da nichts Kreatives raus. Man schraubt noch ein bisschen dran, dass es mehr Output gibt dazu. Mhm. Aber GPT ist nicht das Einzige. Also auch von Facebook zum Beispiel, geht gerade durch die Medien, ist auch ein sehr großes Sprachmodell. Bing setzt auf GPT. Was gibt es noch? Bart? Bart von Google. Ein Sprachmodell ist aber, soweit ich weiß, noch nicht eine Öffentlichkeit. Ist nur so eine Closed Beta, glaube ich, wo so ein paar Leute drauf zugreifen können. Aber es gibt noch ein paar andere. Wenn man nach KIs sucht mit seiner Suchmaschine der Wahl, dann findet man noch ein paar mehr, die man unter anderem auch zu Hause auf den eigenen Rechner installieren kann. Mhm. Nachteil dabei ist nur, wenn man es zu Hause bei sich installiert, die laufen alle über, über den Speicher der Grafikkarte. Also man braucht eine Gaming-Grafikkarte, einen Gaming-Computer, damit man die Prozessoren der Grafikkarte nutzen kann, um dann dieses Modell zu durchlaufen, damit man eine Antwort findet. Aber man kann das zu Hause schon installieren und deswegen wird es auch über kurz oder lang wirklich für jeden möglich sein, seine eigene KI zu haben. Und dann greifen halt aber auch nicht mehr diese Mechanismen und Sperren, die man jetzt schon einbaut. Also wenn man das Sprachmodell GPT per ChatGPT fragt, schreibt mir doch mal bitte eine Spam-Mail, dann weigert sich ChatGPT, einem eine Spam-Mail zurückzugeben. Über Umwege kommt man natürlich an so einem Text, indem man einfach schreibt, schreibt mir mal eine Beispiel-Spam-Mail und dann geht das schon. Aber es gibt ja auch andere Sachen, zum Beispiel zu medizinischen Fragen, da ist sie sehr wortkarg. Ich habe Probleme mit dem Hund gehabt und habe einfach mal nachgefragt, wann ist der Fellwechsel bei den Hunden, wann beginnt der so. Dann kam auch erstmal ein ganz langer Text, bitte gehen Sie zum nächsten Tierarzt, wenn Sie Probleme haben, wenn Sie Sorgen haben, dass was falsch laufen könnte, gehen Sie bitte zum Tierarzt. Und dann erst kam der Hinweis, ja, so Februar bis Dezember, so nach dem, nach dem Motto. Genau, das sind die Sprachmodelle. Und wir interagieren aber immer mit den Services, die uns zur Verfügung gestellt werden, die dann mit den Sprachmodellen kommunizieren. ChatGPT ist so ein Service. Es gibt ja aber auch schon so Apps, die Freundschaften vorgaukeln auf dem Handy. Dann hat man so einen persönlichen Bot, Freundesbot, mit dem man eine Freundschaft pflegen kann. Mhm. Dann, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das schon gemacht wird, ist auf Love-Sites hier, wie heißen die? Dating-Portalen. Mhm. Dass da schon Nachrichten generiert werden, um die Kunden einfach bei Stange zu halten.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Solche Sachen, das sind dann aber die Services.
Mhm. Ja, also mit so einem, wenn es um Telefonsex geht oder sowas, kann man damit sicherlich gut arbeiten.
Telefonsex ist, glaube ich, tatsächlich schwierig, weil der... Ich nehme mal an, diese Amazon Alexa zum Beispiel, die Stimme, die wir da haben, die klingt ja immer noch sehr roboterhaft. Und dann müsste man stelle sich eine stöhnende Amazon Alexa vor, sehr, sehr schwierig. Da ist, glaube ich, noch ein Schritt zu machen. Aber ohne...
Ich glaube, du kannst schon sehr genau menschliche Stimmen nachahmen und Alexa klingt so, wie Alexa klingt, weil sie nicht menschlicher sein soll.
Ja, ja, klar.
Also da könnte man schon noch menschlicher werden, glaube ich.
Google hat natürlich auch schon Services getestet, wo zum Beispiel du als Kunde gesagt hast, hier lieber Google-Sprachbot, mach mal doch mal einen Termin beim Friseur oder beim Arzt oder im Restaurant. Und dann hat der Google-Service da angerufen und so getan, als ob ein Mensch um einen Termin bittet. Und das hat auch schon sehr gut funktioniert, weil Google extra so Füllsachen eingebaut hat, nämlich S und muss ich mal drüber nachdenken. Hat auch sehr gut funktioniert. Trotzdem bin ich mir nicht so sicher, ob das so im deutschen Telefonsexbereich...
Es ist nur eine Frage der Zeit.
Genau, natürlich, ist eine Frage der Zeit, bis es ankommt. Und das wird auch früher oder später passieren. Nur dann gehen die Hotlines halt auch pleite, weil wenn du Telefonsex haben willst, dann kannst du dir das Ding ja direkt auf dem Handy installieren.
Natürlich. Und damit... Natürlich, das also das ist auch, wie ich das ja schon eben gesagt habe, letztlich die ersten Sachen, wo man sowas macht, ist unter anderem Porno, ja, weil das immer Vorreiter ist, ja, noch lange bevor man ernsthaft diesen ganzen authentisch diesen Reality-TV-Boom hatte und so weiter. Im im Pornobereich gab es schon heiße Amateurinnen und heiße Amateure und was auch immer alles. Das gab es schon vorher. Ja, die waren immer die Ersten, die sowas gesehen haben. Und das wird auch da so sein. Da wird auch das. Die Internet ist for Porn, das kennen wir schon lange. Und da wird auch das wird da reinspielen. Das ist gar keine Frage. Das Interessante ist, dass, also erstmal, was du eben gesagt hast, ist sehr wichtig. ChatGPT sagt dir im Prinzip das, was du erwartest. Wenn ich sage, ich möchte dieses und jenes Thema in einem wissenschaftlichen Artikel quasi beschrieben haben, dann ist es ja zumindest bei ChatGPT 3 noch oft so, dass das Quellen erfindet. Dass das aus Aufsätzen zitiert, die es gar nicht gibt. Warum ist das so? Naja, weil die Antwort so aussieht, wie das, was du erwartest.
Was das Internet vorgibt.
Ja.
Das ist schon zu häufig gemacht worden. Und das Sprachmodell GPT stellt dann intern so eine Verknüpfung her, dass diese erfundene Quelle die beste Antwort auf das ist, was der Benutzer eingegeben hat, weil es schon im Internet so gut funktioniert hat vorher.
Ja, und das Interessante ist eben, dass man dann sagt, ja, aber diese Quelle gibt es gar nicht. Und dann entschuldigt sich ChatGPT dafür,
Finde ich die
weil
richtige.
das, nein, weil das genau das ist, was es ja auch, was die Antwort ja auch, man erwartet ja, dass es sich dafür entschuldigt. Und dann ist es trotzdem nicht hinterher besser. Warum nicht? Weil das ja gar nicht damit zu tun hat.
Ja gut, es
Es
kommt.
ist ja keine echte KI, die an der Stelle lernt.
Ja gut, es kommt auf den Themenbereich an. Also ich komme ja aus dem Bereich der Softwareentwicklung und bei mir war es häufig so in meinen Tests, dass wenn mir aufgefallen ist, dass in dem Quellcode von ChatGPT was falsch ist, sie dann gesagt habe, nee, das passt nicht. Guck doch an dem Punkt bitte nochmal nach, dann kam die richtige Antwort. So ist
Okay,
es auch bei
ja.
mathematischen Problemen paar Mal gewesen. Dass wenn man jetzt, weiß ich nicht, mit Zinseszinsrechnung irgendwie ankommt und das ein bisschen komplexer macht, dass dann beim zweiten Mal, das ist aber falsch, guckt doch bitte nochmal nach, dass dann die richtige Antwort kommt.
Okay.
Das Problem dabei ist, du merkst erst, dass du merkst nur, dass GPT einen Fehler dort macht, weil du einfach schon so viel Wissen dranbringst. Also im Grunde genommen kann ich, wenn ich programmiere und ich was eingebe, wonach ich suche, dann weiß ich es eigentlich schon, ich komme nur gerade nicht drauf und frage dann über ChatGPT mein Wissen ab.
Ja.
Ich gebe da rein, hört mal zu, ich brauche irgendwie ungefähr das und das, wie heißt denn der Befehl für die Speicherverwaltung? Ah, wie kann ich nochmal in die Variable reinspeichern? Gebe das ein. Dann kriege ich eine falsche Antwort, merke, dass die Antwort falsch ist und sage, nee, nee, guck nochmal hier, das ist doch mit C-Alloc, Malloc, sonst irgendwas, mache ich was mit dem Speicher. Dann kriege ich die richtige Antwort und dann merke ich, aha, ja, so geht das. Und dann kann ich das weiter benutzen. Bei ganz einfachen Programmierproblemen, wie zum Beispiel, wenn man ein Grundgerüst für Webseiten braucht, dann kriegt man da sehr gute Antworten raus. Da erfindet GPT auch gerne mal was. Gerade, ich sage jetzt mal, man sagt, gib mir mal eine Standard-Startseite. Und in der Mitte ist irgendwie ein Artikel und dann erfindet GPT drumherum zum Beispiel die Farbgestaltung. Dann ist der Bereich in Blau und der Fußbereich ist in Rot, ne? Nur so als Beispiel. Und wenn man dann sagt, wir nehmen jetzt das als Standard, wir arbeiten jetzt damit weiter, ich möchte gerne im Kopfbereich dann Bild Y haben, dann kriegst du eine Antwort, wo dann auf einmal der Seitenbereich nicht mehr blau ist, sondern grün und der Fußbereich nicht mehr rot, sondern dann ist der gelb. So, da gibt es dann Varianzen. Aber damit kann man wirklich sehr gut arbeiten. Wenn es dann ein bisschen spezieller wird, dann kriegt man schon mal die falsche Antwort. Aber zumindest, wenn man schon lange programmiert, dann fällt einem auf, irgendwas stimmt hier nicht. Man fragt nochmal nach und dann kriegt man das Richtige.
Ja. Ja, und hier ist auch ganz klar, das Ding ist ein Werkzeug.
Ja.
Und je besser du darin geschult bist, ein Werkzeug zu benutzen, desto besser kommst du damit klar. Ich habe in den, ich meine, ich unterrichte als Nachhilfelehrer. Und ich habe in den letzten 10, 15 Jahren so viele Texte von Schülern gelesen, Schülerinnen gelesen, wo ich sofort gesagt habe, oh, das hast du aber aus Wikipedia abgeschrieben oder das hast du aber von Seite so und so abgeschrieben. Und dann kam so, ja, aber ich habe es auch umgeschrieben. So, nein, es ist sofort erkennbar, als es ist nicht dein Text. Und jetzt hast du ChatGPT und dem kannst du sagen, schreib mal wie ein Schüler und mach mal Fehler mit rein und so weiter. Aber das musst du eben auch richtig benutzen. Wenn du ChatGPT einfach nur um einen Aufsatz bittest zum Thema Helmut Kohl, ja, dann wird es dir einen wunderbaren Aufsatz schreiben, der nie und nimmer so klingt wie das, was ein Schüler so schreibt. Wenn du es aber richtig benutzt und sagst, ja, aber mach's nicht zu lang und baue ein paar Fehler ein und sonst was, baue ein paar Rechtschreibfehler rein oder Grammatikfehler ein, dann kann ChatGPT dir das so geben, dass du es das hinterher so abgeben kannst. Auch da, die Schüler und Schülerinnen, die das verstehen, werden damit arbeiten können und damit auch schummeln können. Das ist ja das, was man groß befürchtet, dass in Zukunft niemand mehr eigene Arbeit macht im Kopf. Und die, die nicht verstehen, wie es funktioniert und die auch nicht verstehen, die auch nicht merken, wenn irgendwas falsch ist, da wird man es immer herausfinden. Dann wird man immer sagen, ja, ist aber keine eigene Leistung.
Ja gut, da bräuchten wir ja ganz klar eine andere Arbeitsweise auch in den Schulen selber, dass es nicht mehr darauf ankommt, welche Hausaufgabe wird abgeliefert, sondern dass wir im Unterricht gemeinsam alle Texte nehmen, die in der Klasse entstanden sind, ob die jetzt von der KI gekommen sind oder von einem Schüler, und dass wir darüber sprechen und man dann im Gespräch, in der Diskussion sieht, hat der Schüler sich wirklich damit auseinandergesetzt oder nicht.
Ja, also was das pädagogisch für Auswirkungen hat, da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Wahrscheinlich sogar drei. Da bin ich aber noch nicht ganz so weit, dass ich mir das alles verstanden habe. Wo meinst du, wird denn wo werden die ersten Jobs zerstört?
Mittelschicht, das wird die Mittelschicht am härtesten treffen. Jetzt so aus meiner persönlichen, aus meiner sozialen Blase, da sind viele, die in der Bank arbeiten und irgendwelche Jobs im internen Bereich der Bank machen und Überweisungen prüfen, Auslandsüberweisungen, Arbeitsvorgänge innerhalb der Bank. Und die verdienen alle gut. Also das sind jetzt keine Niedriglohnjobs. Und das sind aber alles so Prozesse, wo du eigentlich gar nicht großartig drüber nachdenken musst, wo die Entscheidung ist, hier falsch gebucht worden oder nicht, eine Sache ist, die innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde getroffen wird. Und da wird KI radikal ansetzen, weil einfach die Mitarbeiter zu teuer sind und man lieber mal einen Fehler von der KI in Kauf nimmt und weil der Fehler kostengünstiger ist, gesamt betrachtet, als Mitarbeiter über Jahr und Tag zu beschäftigen. Und das ist das Problem. So, wir leben in einer Gesellschaft, die einen Erwerbsarbeitsfetisch hat.
Ja,
Und der
auf jeden Fall.
Fetisch wird nicht mehr aufrechterhalten werden können, weil einfach diese ganzen, ja, es gibt ja ein Buch dazu, Bullshit-Jobs. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es geschrieben hat. Und die werden alle wegfallen. Das sind alle die Jobs, die eigentlich doch relativ einfach sind, weil die Entscheidung sehr schnell getroffen werden kann. Die aber trotzdem aufgrund von Prestige oder Tradition, wie zum Beispiel in der Bank, sehr, sehr gut entlohnt werden. So was schlecht wegfallen kann, sind Jobs direkt am Menschen. Also du wirst einer KI nicht so schnell die Schere in die Hand drücken und sagen, hier, schneid mir mal die Haare. Also jetzt ein Roboter mit KI, ne? Weil, naja, da steht halt ein Roboter. In der Pflege wirst du dich schwer damit tun, dass die Pflegekräfte durch einen Roboter zu ersetzen, obwohl es natürlich auch Menschen geben wird, die sagen, nee, Roboter fände ich auch schon geil. In Japan gibt es ja auch zum Beispiel so Fälle, die Pflegeassistenzroboter nutzen und damit sehr, sehr zufrieden sind. Und wir werden auch das wird ein Automatismus sein, dass die eingesetzt werden, zum Beispiel auch selbstfahrende Autos. Weil die ganze Logistik, die Schiene versagt, die kackt ab, der Wissing kümmert sich nicht drum. Wir müssen die Waren über die Straßen transportieren. Und dann sagen sich die Logistikunternehmen, naja, bevor ich meine Schlägertrupps auf meine streikenden Fahrer schicke,
Wie die letzten Tage, ja.
genau, lasse ich lieber die KI fahren. Und dann wird aus wirtschaftlichem Interesse die Politik auch sagen müssen, jetzt, wo so viele selbstfahrende LKWs auf der Straße unterwegs sind, können wir keine menschlichen Fahrer mehr gebrauchen, wir schließen die aus. Zuerst von den Autobahnen, dann von den Landstraßen und dann aus der Stadt.
Bullshit Jobs war übrigens von David Graeber.
Okay.
Nur weil ich googeln kann. Jawohl, ich kann googeln. Ja, die Frage ist mir noch nicht ganz beantwortet.
Okay.
Du bist schon bei LKW-Fahrern und so weiter. Bullshit-Jobs, wie du sie nennst, also wie du sagtest, in der Bank. Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht, aber ja.
Es sind auch Callcenter zum Beispiel, wo du anrufst, wenn ich mit der
Ja.
Krankenkasse ein Problem habe, lande ich erstmal sowieso bei einem Roboter. Aber da melde ich mich gar nicht, damit ich schnell ins Callcenter reinkomme. Und das kann auch jede KI besser, das fällt auch weg. Es sind so viele Sachen, an die wir überhaupt gar nicht nachdenken, wo, ja.
Es wird niemanden mehr, es wird kein kaum, kaum, es wird weniger Anwälte brauchen, weil Anwälte ganz viele Dinge formulieren, die ChatGPT schneller formuliert. Steuerberater, oh, wenn du eine KI hast, die das deutsche Steuerrecht versteht, das ist heftig. Das muss schon eine clevere KI sein.
Was meinst du, kommst du zuerst? Die Steuerberatungs-KI oder den Streamingdienst, der nur von KI geleitet wird?
Interessante Frage, interessante Frage. Was ist komplexer? Ja, also es geht auch an die Anzugträger. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Software.
Ganz ehrlich, ich gehe im Moment davon aus, dass 90% der Softwareentwickler, und ich meine breit gefächert Softwareentwickler, ne? Für mich gehört breit gefächert der Webentwickler, der Webdesigner, genauso wie derjenige, der Schnittstellen für Fräsmaschinen programmiert. 90% dieser werden einfach wegfallen.
Das ist ein großer Bereich.
Ja, die
Es sind viele Menschen.
Softwareentwicklung ist so extrem repetitiv.
Ja.
Ne, da wiederholen sich so viele Sachen einfach immer wieder. Ich kann auch ein Beispiel nennen, zum Beispiel, wenn du ein Computerspiel programmierst. Jedes Computerspiel braucht eine sogenannte Game Loop. Das ist eine Programmschleife, die immer wieder abcheckt, was hat der Benutzer eingegeben,
Ja.
was passiert in meinem Spiel und malt daraus die passenden Bilder für den Bildschirm. Und dann geht das weiter. Was wurde gerade eingegeben? Was hat sich damit in der Zwischenzeit in meinem Spiel getan? Mal das wieder auf dem Bildschirm. Diese Game Loop. Brauchst du nicht mehr programmieren, kannst du einfach ChatGPT fragen, dann kriegst du schon eine Game Loop. Du musst dich natürlich damit auseinandersetzen. In Schritt 2 bei meinem Beispiel, ne? Was hat sich in diesem Spiel getan mit diesem Modell? Aber da kannst du auch schon große Teile übernehmen lassen, weil wir kriegen das nicht mit. Wir sehen immer nur die Bilder, zum Beispiel bei Elden Ring oder so. Aber im Hintergrund verändern sich die ganze Zeit nur irgendwelche Werte in Datenbanken.
Ja, klar.
Und das kann man machen lassen. So, und dann sehen wir es jetzt schon mit der Unreal 5 Engine zum Beispiel, die super leistungsstark ist. Da lasse ich mir was aus dem Asset Store, also kleine Modelle, Figuren, Fahrzeuge, Wiese, sonst irgendwas. Und lasse das dann zusammenbasteln. Auch da kann ChatGPT viel machen. Und dann brauchst
Ja.
du ja nur Leute, die das neue, nicht das exorbitante, das extravagante, das neue, was man noch nie gesehen hat, was man nicht wiederverwerten kann. Nur noch die Bereiche, also dafür brauchst du dann eigene Softwareentwickler. Und das sind nicht viel. Wenn man GTA, Grand Theft Auto mit Rennspielen vergleicht, die haben einen unglaublich großen gemeinsamen Pool an Funktionen. Dafür brauchst du keinen eigenen Entwickler mehr. Du brauchst dann nur noch jemanden, der reinprogrammiert, dass du die Prostituierten verprügeln kannst. Ja, das ist der Unterschied zwischen Gran
Ja,
Turismo und
ich habe
GTA
schon
5.
verstanden, was du meinst. Ja, klar. Ja. Genau. Ja. Und da man wird, also gerade in diesem ganzen Bereich, der irgendwo zwischen Film und Videospiel ist, gerade in den, auch in allem, was heute ja schon machbar ist, wenn du jetzt sowas wie Mandalorian siehst oder sowas, ja, wo man nur noch quasi ein Set hat, wo man gar nicht mehr groß mit Greenscreen arbeitet oder so, sondern einfach, man hat ein Projekt, der ganze Background wird projiziert und es sieht absolut realistisch aus. Keine Ahnung, wie die das genau machen, aber es ist fantastisch.
In The Mandalorian ist es eine riesengroße LED-Wand, die im Hintergrund steht. Die ist in so einem Halbkreis aufgebaut. Das ist wie so ein großes, wie heißen diese riesengroßen Kinos? Diese IMAX?
IMAX, genau.
IMAX-Dinger, nur dass die in so einem Halbkreis gehen und die Schauspieler befinden sich dann vor der Leinwand. Man hat dann bei The Mandalorian nur kleine Mini-Set-Pieces, die echt sind, zum Beispiel kleinere Steine oder so ein bisschen Gräser, die dann da stehen. Und der Rest kommt von dieser riesen LED-Wand, die sehr gut ist.
Genau. Und mit solchen Techniken wirst du in Zukunft sehr crazy Dinge machen können. Du siehst ja, wenn du heute siehst es eben mit Star Wars, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade im Bereich der Fantastik, im Bereich der Science Fiction und so weiter, dass es da einen Boom geben wird, weil man einfach viel mehr zeigen kann von dem, was möglich ist.
Es gab ja vor 10 Jahren noch Filme, wo man gesagt hat, nein, es gab vor 10 Jahren noch Bücher, wo man gesagt hat, die sind unverfilmbar, weil es einfach so fantastisch ist, was dargestellt werden kann. Und das wird es einfach in Zukunft nicht mehr geben. Unverfilmbares wird es nicht mehr geben.
Im Prinzip ist ja dieses Thema unverfilmbar mit Jurassic Park schon gestorben. Ja, das war ja eigentlich, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, es ist alles möglich. Und Herr der Ringe, siehst du ähnliche Dinge. Nur war Herr der Ringe noch sehr viel mit Practical Effect in den vielen Bereichen. Und das ist eine Zeit lang auch sehr wichtig gewesen, dass man weiter mit Practical Effects gearbeitet hat, weil die CGI-Schlachten als CGI-Schlachten sichtbar waren. Das wird in Zukunft nicht mehr sein.
Vielleicht sollten wir noch einen kleinen Einschub dazu sagen. Wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer, die sind unter 20 Jahren. In dem ersten Jurassic Park-Film hat man die Dinosaurier gebaut. Das waren Roboter. Der große Tyrannosaurus Rex war ein echter Roboter.
Ja. Und ja, schon. Aber die Bilder von den ganz großen Dinosauriern, die irgendwo durch den Jurassic Park marschieren, das war CGI.
Ja.
Und der Film hat nur ein paar wenige Minuten CGI und war da deswegen einer der teuersten Filme seiner Zeit, weil CGI einfach so unfassbar teuer war. Aber der hat damals schon gezeigt, oh Gott, man kann Dinge darstellen, von denen wir nicht geglaubt haben, dass wir sie darstellen können. Hast du das damals quasi live gesehen oder im Kino gesehen oder ja?
Ja, ich bin aus kleiner Stöpsel. Ich glaube 16, 14, irgendwo so in den Dreh rum. Müsste.
Ja, du müsstest noch.
96 war es, glaube ich, ne?
Nee, das war 93.
91, ja, da war ich noch jünger. Ich bin
93 war das.
2018 geworden. War ich 11. Aber ja, sind wir ins Kino? Doch, ich meine, ich hätte den Film im Kino gesehen. Von den Eltern mit rein. Das war so ein großes Event, wo irgendwie jeder reingegangen ist. So, ob
Ja,
du dich jetzt dafür interessiert
sowieso.
hast oder nicht.
Ja.
König der Löwen, Titanic, Jurassic Park, das waren so Sachen, da waren alle drin. Da spielten Altersgrenzen gar keine Rolle. Doch, zweimal musste ich mir den angucken.
König der Löwen nicht im Kino
Was? Oh, boah.
gesehen.
Du
Aber
Banause.
Jurassic Park habe ich im Kino gesehen, jawohl.
Dafür habe ich aber keinen Star Wars. Also Episode 1 und 2
Oh
waren so die
doch,
ersten Star
Episode
Wars-Filme.
1, 2, 3, 1, 2, 3 habe ich im Kino gesehen.
Ja, aber die Original.
Die Original natürlich nicht, das war ja auch vor meiner Zeit. Okay, wir weichen ab.
Ja.
Kehren wir ein bisschen zurück zu dem, was wichtig ist, weil so fürchterlich viel Zeit haben wir nicht mehr.
Ich denke, ein Punkt, der noch wichtig ist, den du gerade angesprochen hast, wir können den Bildern und den Texten nicht mehr trauen. Und das ist ja jetzt so eine große Gefahr, die entworfen wird, dass wir nichts mehr, nichts, dass wir den Bildern nicht mehr trauen können. Aber ich behaupte, das konnten wir noch nie. Im Grunde genommen müssten wir, hätten wir schon vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren so rumlaufen müssen, als ob jeder Tag der 1. April ist.
Ich habe ja am 1. April habe ich ein Bild in meinen WhatsApp-Status gepackt. 1. April, der einzige Tag im Jahr, wo wir uns überlegen, ob das, was im Internet steht, wahr ist oder nicht.
Ja, deswegen komme ich auch nur noch.
Traurigerweise, weil eigentlich müssten wir das jeden Tag. Ja.
So, und wir brauchen, haben,
Ja.
eigentlich haben wir auch schon alle Mechanismen in der Hand. So komisch das jetzt klingt, ne? Aber wir müssen gucken, dass wir wieder mehr Vertrauen in das öffentlich-rechtliche, in die öffentlich-rechtlichen Medien bekommen, weil wir da sehr häufig gesehen haben, dass es Regularien gibt und Aufsichtsräte und was auch immer, dass die in der Lage sind, ihre eigenen Missstände aufzudecken und zu beackern. Wenn ich mir angucke, was im NDR gelaufen ist, mir fällt der Name nicht mehr ein, die Frau, die da
Ja,
das geführt hat,
mhm.
da gab es eine breite, medienwirksame Aufarbeitung der ganzen Probleme. Dass eigene Sendeformate im NDR, wie zum Beispiel ZAP, das Medienmagazin,
Ja.
wochenlang nur noch über die Problematik gesprochen haben, die in den eigenen Betrieb hineingeschaut haben und versucht haben, das so offen wie möglich, so transparent wie möglich zu kommunizieren. Und wir können in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon wirklich Vertrauen stecken. Da ist das Potenzial dafür da, dass wir auch durch so eine Phase kommen, bis wirklich jeder selbst in der Lage ist, so viel Kritikfähigkeit zu entwickeln, um ja mit KI-generierten Inhalten umzugehen.
Ja, also das größte Problem, das ich sehe, ist, dass gewisse Generationen, und das geht bis deutlich in meine Generation rein, also die, die jetzt so auf die 50 zugehen, schon medientechnisch abgehängt sind. Ja, also ich kenne Leute, die sind in meinem Alter, die haben keine ernsthafte Chance mitzukommen. Die verstehen vieles von dem, was ich verstehe, weil ich mich teilweise damit beschäftige, teilweise, weil ich so viel auf Twitter rumhänge, teilweise, weil ich mit jungen Menschen zusammen bin jeden Tag, weil ich bringe denen Sachen bei, aber die bringen mir auch Sachen bei. Deswegen verstehe ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr von als viele. Aber ich glaube, viele Leute in meinem Alter sind jetzt schon überfordert. Viele Leute, die 20 Jahre älter sind als ich, sind viel zu überfordert. Die haben große Probleme, alleine schon zu verstehen, dass irgendwer auf YouTube Sachen sagen könnte, die nicht wahr sind. Ja, eins der großen Probleme, warum YouTube und diese ganzen Verschwörungstheoretiker und so weiter heute ein Problem sind. Man ist damit aufgewachsen, dass das, was im Fernsehen kommt, schon irgendwie richtig ist. Weil sonst wäre es ja nicht im Fernsehen. Ja? Und dann müssen wir einfach sagen, ja, nee, so ist das nicht. Da auf YouTube kann jeder erzählen, was er möchte. Und wenn du dann jetzt den Schritt weiter gehst und sagst, ja, aber du kannst dir auch nicht mehr sicher sein, ob das, was du siehst, wirklich ist oder ob eine KI das zusammengebastelt hat. Das Video, oder hier zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, der Mitschnitt, wo Trump sagt, grab them by the pussies und so weiter, dass das ja nicht echt wäre. So. Die Fähigkeit herauszufinden, ist das echt oder nicht echt, ist ein großes Problem. Und was ist, wenn? Du kannst heute schon Deepfakes machen, wo du den Kopf von jemandem auf ein Porno setzt.
Ja.
Und das wird gemacht, um Leute zu erpressen und so weiter. Und ich habe von einem Fall gehört, wo das eine Abiturstufe hier in der Gegend naja, ich sag mal, es hat für Aufsehen gesorgt.
Ja, aber
So, ja?
es verliert ja in Zukunft sein Erpressungspotenzial.
Ja, natürlich, das tut es. Zumindest unter den 20-Jährigen. Aber ob es unter den 60-Jährigen das auch tut, ist eine ganz andere Frage.
Ja gut, es werden wenig 60-Jährige erpresst, ne? Also es werden ja.
So, aber nein, die Frage, ich würde das politisch sehen. Was ist denn, wenn du jetzt, das wird ja schon öfter mal versucht, über irgendwelche Screenshots und so weiter, dass man Leuten wie Frau Baerbock oder so Sachen unterstellt, die sie gesagt haben sollen, die sie nie gesagt oder geschrieben haben.
Ja,
Ja?
es wird,
Und das kannst du ja heute einfach machen.
es wird
Dann
ein,
sagt sie das halt
es,
eben.
es wird ein Wandel in der Beweisführung geben müssen.
Ja.
Erstmal werden immer mehr Leute feststellen, dass das, was ich sehe und was ich höre, erstmal grundsätzlich Fiktion ist. Weiß nicht weiß. So, und derjenige, der mich von der Wahrheit überzeugen will, hat besondere Ansprüche in seiner Beweisführung. Wenn ich jetzt an das Ibiza-Video denke, von dem Strache.
Ja.
Da war jetzt ein Journalist, der hat ein paar Kameras aufgestellt, hatte Komplizen gehabt, um zu überführen und das aufzuzeichnen. Und sowas wird in Zukunft irgendwie anders gelöst werden müssen. Es könnte
Ja.
sein, dass es technische Ergänzungen geben muss, dass zum Beispiel gewisse kryptografische Methoden eingesetzt werden müssen zum Zertifizieren, zum Signieren der Aufnahmen, dass du dann mehrere Kameras brauchst, dass du Zeugen brauchst und dass du vielleicht sogar noch dokumentierst, wie du das alles machst. Dass du mehrere
Gibt es
Elemente hast.
vielleicht wirklich einen Nutzen für NFTs und Blockchains?
Nein, ah, nee, nee, nein, nein, nein.
Entschuldigung, ich es war
Nein,
jetzt.
wenn ich von Kryptographie denke, dann rede ich vom PGP,
Ja.
dem Verfahren, dass du zwei Schlüssel hast, dass du einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel hast, dass du mit deinem privaten Schlüssel die ganzen Aufnahmen, die ganzen Tonbandaufnahmen, Filmaufnahmen signierst und dass du mit einem öffentlichen Schlüssel kann jeder gucken, aha, guck mal, der hat die signiert. Blockchain, das ist eine ganz andere Geschichte, das ist
Ja.
erstmal bei vielen, vielen Anwendungen Bullshit. Blockchain könnte vielleicht, will ich gar nicht drüber reden, weil es Bullshit ist in den meisten Fällen. So, aber über PGP, über Verschlüsselung, über ich hätte SIG, jetzt komme ich nicht, ich habe heute Wortfindungsstörung. Ist auch schon zu lang der Tag. Aber dass du zusätzliche Maßnahmen einbaust in deiner Beweisführung und dass du eventuell vielleicht sogar noch besser dokumentierst, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du solche Aufnahmen hast. So, und dann haben wir den Öffentlich-Rechtlichen mit seinen journalistischen Standards, mit den eigenen Aufsichtsräten, mit den eigenen Sendungen. Das sind ja alles, ZAPP, das Medienmagazin ist ja nicht vom NDR. Ja, es ist ein eigenes weiß nicht, eine eigene Produktionsfirma mit einer eigenen
Eine
Redaktion.
eigene Redaktion auf jeden Fall, ja.
So, und die noch mal ganz anders drauf gucken können. Natürlich sind die irgendwie abhängig, dass die auch noch ein Jahr weiter gebucht werden.
Ja.
Aber NDR nimmt keinen Einfluss oder kann keinen Einfluss auf die Redaktion nehmen, weil wenn NDR zu stark Einfluss drauf nimmt, dann hauen die auf dem YouTube-Kanal das nächste böse Video und dann kann der NDR nichts mehr machen. So, und dass wir das mehr stärken, dass wir uns, dass sich auch Konservative durchringen, Stellung zu beziehen zu den Öffentlich-Rechtlichen mit diesen eventuellen Ketten von der Beweisführung her, können wir das schon hinkriegen. Also ich sehe das jetzt nicht so, natürlich ist das eine schwierige Zeit. Gerade der Wandel ist jetzt sehr schwierig, weil wir
Ja.
alle irgendwie ein anderes Verständnis für Medien
Ja.
bekommen müssen. Aber ich sehe da Chancen. Ich weiß
Ja,
noch nicht,
unbedingt.
in welche Richtung ich gerade tendieren soll, wohin ich kippe, ob ins Pessimistische oder Optimistische. Aber ich sehe zumindest ein paar Ansätze, dass wir das schon überleben können, ohne dass Bürgerkrieg hier ausbricht.
Ja, hoffe ich mal. Aber ja, also ich sehe eigentlich mal wieder einen weiteren Grund dafür, dass wir unbedingt ein BGE brauchen, dass wir unbedingt einen anderen Arbeitsbegriff brauchen.
Ja, definitiv. Ja.
Ich stehe auch hier und denke mir so, ja, werde ich in 5 Jahren noch einen Job haben? Oder wird ChatGPT den Leuten erklären, wie man binomische Formeln löst. Also ich habe ChatGPT mal gefragt, ob es mir erklären kann, wie man eine quadratische Gleichung löst. Und ich habe mir die Antwort war so schlecht, dass ich mir gedacht habe, okay, noch ist es keine Konkurrenz. Aber das muss ja also nicht so bleiben.
Ja.
Ne, das wird sich ja verbessern. Und dann weißt du eben auch nicht, wie gut stellt es sich denn auf andere, auf Menschen ein und kann es ihnen dann erklären. Wer weiß das?
Ja, es wird ja eine Kombination dann wahrscheinlich aus diesen Sprachmodellen sein, mit YouTube-Videos, die schon erstellt wurden. Also dass das ein großer Mischmasch wird.
Vielleicht ja,
wird den Nutzen, den du bringst, etwas sich aufteilen müssen halt mit anderen. Du kriegst einfach mehr Konkurrenz. Aber ja. Ich glaube, das wird ähnlich sein wie in der Softwareentwicklung. Nicht alle Nachhilfeprogramme werden wegfallen, sondern das wird sich einfach nur ausdünnen.
Ja, und dann muss man eben fragen, bin ich konkurrenzfähig? Kann ich mithalten? Muss ich mich ändern? Muss ich vielleicht auch, wie kann ich selber ChatGPT nutzen, damit ich meinen Unterricht verbessere? Und so weiter und so weiter. So wie du überlegen musst, ob du deinen Softwarekram verbessern kannst, dadurch, dass du ChatGPT oder irgendwas anderes benutzt.
Ja, kann ich.
So wie jeder überlegen muss und überlegen sollte. Also, und zwar nicht, wie ist das in 10 Jahren, sondern wie ist das nächste Woche im Prinzip, weil es so schnell sich ändert und so schnell lernt und weil ChatGPT 4 so viel besser sein wird als ChatGPT 3.
Ja, da muss man dazu sagen, dass wir im europäischen Ausland, was das betrifft, auch schon um einiges weiter sind. Also hier merke ich noch bei Unternehmen, die auch Softwareentwickler einstellen, gibt es noch, gerade bei kleineren, ich rede jetzt nicht von großen, ich rede jetzt nicht von SAP oder
ja.
von Telekom, die Softwareentwickler haben, sondern ich rede von kleinen, lokalen Unternehmen, die Softwareentwickler einstellen. Für kleine Projekte, da herrscht noch so ein Dornröschenschlaf. Und viele Softwareentwickler, die in kleinen Unternehmen sind, die werden jetzt wahrscheinlich jetzt schon davon leben, dass sie mit GPT ihr Leben, ihr Arbeitsleben sehr viel einfacher machen und eine große Zeitersparnis haben. Der ein oder andere wird vielleicht gucken, ob er nicht irgendwo im Ausland, Spanien vielleicht oder sonst wo, noch einen weiteren Auftrag kriegt, dass man noch ein bisschen was obendrauf verdienen kann. Andere werden vielleicht sich freuen, dass sie eine andere Work-Life-Balance haben. Aber bei all diesen Sachen ist das, was du gerade gesagt hast, ganz, ganz wichtig. Politisch müssen wir gucken, dass wir ein anderes Narrativ von Erwerbsarbeit kriegen, dass wir von diesem Arbeitsfetisch wegkommen, von diesem Erwerbsarbeitsfetisch.
Ja.
Und dass wir halt auch in Schulen darauf vorbereiten, nicht mehr auf die Arbeit. Also meine Hauptschulzeit war ja so, dass ich quasi auf einen Job auf Fließbandarbeit hin trainiert wurde, dass wir das halt einfach nicht mehr brauchen, dass wir Medienkompetenz, dass wir einen Bürger mit freien Entscheidungen aus der Schule rauskriegen und kein Arbeitsbienchen.
Ja. Also ich glaube, wir können das jetzt mal in so eine kleine Abschlussschleife bringen.
Ja.
Die KIs werden Dinge radikal verändern.
Ja.
KIs sind, glaube ich, könnten mindestens so durchgreifend sein wie Computer an sich. Also wie hat sich die Arbeitswelt von 1960 bis heute verändert?
Ja.
Genauso könnte sich die Welt von 2023, also heute, bis 2028, also in 5 Jahren, auch ändern.
Ja.
Und ich rede hier wirklich nur von 5 Jahren, in denen sich genauso viel ändern kann wie in den letzten 60.
Guck mal, das Smartphone hat doch schon nur wenige Jahre gebraucht, bis es jeder hatte.
Ja.
Das hat keine 10 Jahre gebraucht. Das waren vielleicht 3 Jahre oder so. Und dann hatte schon mehr als 50% der Menschen Smartphones in der Tasche. Und die KI wird sich noch schneller durchsetzen. Ja.
Die Iterationen, würde man wahrscheinlich in der Programmierung sagen, werden immer kürzer.
Ja.
Das ist so. Und wir sind... Wir müssen, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast machen, einfach über was können wir denn eigentlich politisch tun? Was könnten wir denn? Wir können in Zukunft, glaube ich, eine ganze Menge Menschen mit Klimaschutz und so weiter beschäftigen, weil die werden sonst nichts mehr zu tun haben.
Ja, vor allen Dingen müssen wir darüber reden, was können wir denn tun außer Verbotsgeschichten?
Ja.
So, weil das, was ich im Moment höre an politischen Strategien, ist, keine Alternativen zu finden für diesen Arbeitsfetisch, sondern Verbotsstrategien.
Ja. Ja. Das ist auch pädagogisch übrigens so ein Ding. Ja. Während in anderen Ländern die Lehrer sagen, wie Schule ohne Tablet und ohne Handy, wie geht das? Ist in Deutschland oft noch so ein, nein, wir verbieten einfach alle elektronischen Geräte und machen einfach den Unterricht so wie 1980 und dann ist alles gut.
Ich habe eine Kurzdoku gesehen, vielleicht kann ich die verlinken, vielleicht finde ich die wieder, von einem Kindergarten in der Ukraine. Jetzt während der Kriegszeit in der Ukraine ein Kindergarten in Kiew. Mhm. Das Ding ist moderner eingerichtet als mein Büro. Da ist mehr Technik, bessere Technik, leistungsstärker, als ich zu Hause rumstehen habe.
Ja.
Ich will in den Kindergarten in der Ukraine gehen.
Ja, und auch diese ganzen Geschichten von wegen, ja, die Leute sind aus der Ukraine geflohen, gehen aber trotzdem zur ukrainischen Schule, weil sie es alles online machen und es funktioniert. Während in Deutschland Online-Unterricht also sehr, sehr, es kommt sehr auf die Schule und auf das Engagement und so weiter an, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Da könnte ich auch noch lange Geschichten erzählen. Aber das möchte ich jetzt nicht, sondern ich möchte die Sendung, die Folge beenden. Sind wir optimistisch oder pessimistisch? Na?
Ich stehe in der Mitte, tendiere zum Optimismus.
Ich weiß es noch nicht. Ich kann es noch nicht sagen.
Ja, da bleibt mir dann auch nur noch zu sagen, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt.
Tschüss. Ja, das ist, ihr seid die Geilsten.
Ciao.
Das war Linkes Gerede, der Podcast.
Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?